Deutschlandfunk. Hintergrund.
Zum Tode von Martin Walser. Ein Nachruf von Norbert Seitz.
Als ich meinen ersten Preis, Hessepreis 57, bekommen habe, habe ich eine Dankrede gehalten und habe gesagt, es ist töricht, den Schriftsteller in einer kritischen Distanz zur Gesellschaft zu sehen, denn sein Schreibtisch steht mittendrin. Und ich habe dann einen Aufsatz geschrieben, Engagement als Pflichtfach für Schriftsteller und nicht unser Herzens- und Seelenfach.
Wer das politische Leben des Schriftstellers Martin Walser Revue passieren lässt, wird aber gerade ihm attestieren müssen, die Grenze zwischen dem Pflicht- und Herzensfach häufig überschritten zu haben. Er begann schon früh damit, sich zu engagieren.
Wir protestieren gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr, weil sie jede weitere Verständigung zwischen Ost und West unmöglich zu machen droht, die Gefahr einer dritten Katastrophe für das deutsche Volk heraufbeschwört und die Wiedervereinigung verhindern kann.
Dieses Manifest stammt vom April 1958. Es wurde von zahlreichen prominenten Schriftstellern und Künstlern unterzeichnet. Zum ersten Mal mit dabei, zwischen Größen wie Ingeborg Bachmann und Erich Kästner, war Martin Walser, der Jungschriftsteller vom Bodensee, damals Anfang 30.
Im September 1961, nach dem Mauerbau, ist Walser sogar Mitverfasser eines offenen Briefes von Schriftstellern und Künstlern an den UNO-Präsidenten, in dem zur Lösung der deutschen Frage aufgerufen wird. Deutsche Literaten als nationale Avantgarde.
Unser Volk hat in der Hohen Versammlung der Vereinten Nationen weder Sitz noch Stimme. Die seit dem 13. August sich ständig verschärfende Lage veranlasst uns zu dem ungewöhnlichen Schritt, uns zu Sprechern unserer Landsleute zu machen.
Der Publizist Micha Brumlik ist ebenso Bewunderer der Literatur Martin Walsers wie scharfer Kritiker seines politischen Engagements, das aus seiner Sicht mehr war als nur die Wahrnehmung eines Pflichtfachs.
Nun, das ist eine Rolle des 19. Jahrhunderts, der Dichter und Schriftsteller als Sprachrohr der nationalen Anliegen, der Dichter als Führer.
Walser engagierte sich, wo er nur konnte. Und hielt sich auch aus parteipolitischen Niederungen nicht fern.
1961 war ich der, der ein Taschenbuch als erster für die SPD, die Alternative oder brauchen wir eine neue Regierung. Da habe ich 15, 16 Kollegen dazu bringen können, da mitzuschreiben. Keiner hat einen politischen Artikel geschrieben, sondern wir haben alle unsere saisonalen Stimmungen zugunsten der SPD motiviert.
Er hatte zwiespältige Gefühle dabei, wie er sich in seiner Wahlrede auf geliehenem Podest eingestand.
Ich habe die Wahl zwischen dem Gefühl, dass es zum Kotzen ist, und der Gänsehaut. Ich entscheide mich für das Erstere.
Auch 1965 zählte Walser zu den Schriftstellern, die sich im SPD-Wahlkontor für das Dichten von Slogans und den Entwurf von Standardreden hergaben. Dabei setzte er sich mit Kanzler Erhard auseinander, dessen Attacke gegen den Dramatiker Rolf Hochhuth berüchtigte Berühmtheit erlangen sollte.
Hier hört der Dichter auf, hier fängt der Pinscher an.
Woraufhin Walser entgegnete,
hier hört der Kanzler auf, hier fängt der Erhard an.
Martin Walser ist jemand, der aus seinem Herzen nie eine Mördergrube gemacht hat und gerade in politischer Hinsicht immer versucht hat, das auch in drastische Worte zu fassen. Ich glaube, dass er sich selbst davon entlastet hat, mit seinen Stellungnahmen konsistent zu sein. Ist ihm jemand, der immer sehr stark situativ reagiert, wobei sich dann im Rückblick freilich herausstellt, dass diese Kette der Situationen doch eine ziemlich eindeutige Grundströmung erkennen lassen.
Viele Freunde machte sich Walser mit seinen Eskapaden nicht. In der eigenen Zunft schlug ihm mitunter das blanke Ressentiment entgegen. So auch in der Charakterisierung von Hans-Werner Richter, dem Chef der Gruppe 47, der 1966 in sein Tagebuch notierte:
Walser ist von einem geradezu seltsamen politischen Infantilismus. Er denkt nach hinten, lebt gedanklich noch im Frühkapitalismus und beurteilt so die Welt von heute nach dem analytischen Rezept von gestern. Kapitalismus plus Krieg, Klassenherrschaft plus Ausbeutung, Klassenkrieg plus Kolonialherrschaft. Ein einsamer Held, der vom Ufer des Bodensees aus die Welt missinterpretiert.
Als 1970 in der Stuttgarter Liederhalle der größte westdeutsche Schriftstellerkongress seit 1948 stattfand, schwärmte Walser von einem revolutionären Akt, obwohl es sich doch um einen Vorgang totaler Anpassung gehandelt habe, wie Hans-Werner Richter festhielt. Was mit einer Huldigung für den Friedenskanzler Willy Brandt begann, endete im Palaver um die Künstlersozialversicherung. Hans-Werner Richter:
Sie sind wieder mal dabei, sich selbst aufzugeben, für eine Illusion, für eine Utopie. Und der Vorschnellste ist wiederum der stilistisch Beste und politisch Dümmste von Ihnen, Martin Walser.
Dieser war für Richter nur
ein gefährdeter Psychopath, der immer dann, wenn er sich in einer schöpferischen Krise befindet, nach dem Strohhalm Politik greift.
Zum Kanzlerrücktritt Willy Brandts nach der Guillaume-Affäre schrieb Walser 1974 einen offenen Brief an den ersten Sekretär des ZK der SED und forderte darin den als Genossen apostrophierten Erich Honecker seinerseits zum Rücktritt auf.
Zum Sozialismus führt hier kein Weg an der Sozialdemokratie vorbei. So wenig wie in Frankreich, in England, Österreich und so weiter. Und gegen diese SPD lässt die DDR-Regierung diesen gemeinsamen Tiefschlag austeilen. So unterstützt ihr uns. Danke.
Diktion und kumpelhafter Umgangston machen deutlich, weshalb Walser kurze Zeit eine Nähe zur SED-gefälligen DKP nachgesagt wurde.
Wenn ich irgendwann in einem Wahljahr in der Zeit einen Artikel geschrieben habe, damals hätte die sogenannte DKP nicht gewählt werden dürfen. Ich gehörte ihr nicht an, aber ich hatte zwei gute Freunde in der DKP. Das habe ich halt einen Artikel in der Zeit geschrieben. Die DKP muss wählbar sein. Ihr müsst sie nicht wählen, aber sie muss wählbar sein. Also war ich sofort ein DKP-Sympathisant.
Doch schon kurze Zeit danach kam kaum noch jemand auf die Idee, Walser mit einer DDR-gebrieften kommunistischen Spalterpartei in Verbindung zu bringen. Denn in Bergen-Enkheim bei Frankfurt, zur Stadtschreiberkür von Nicolas Born, irritierte Walser in seiner Laudatio das Publikum, als er die Teilung des Landes zum Thema machte. Eine Teilung, mit der man sich in der Bundesrepublik längst koexistenzpolitisch abgefunden zu haben schien.
Ich halte es für unerträglich, die deutsche Geschichte, so schlimm sie zuletzt verlief, in einem Katastrophenprodukt enden zu lassen. Wir dürfen, sage ich vor Kühnheit zitternd, die BRD so wenig anerkennen wie die DDR. Wir müssen die Wunde namens Deutschland offen halten.
Martin Walsers nationale Wende wurde von nun an zu seinem politischen Markenzeichen. Zusammen mit anderen Kollegen aus der Schriftstellerzunft forderte er 1978 einen anderen Nationalfeiertag, statt des 17. Juni im Westen den gesamtdeutschen 18. März, im Gedenken an 1848, den blutigen Barrikadenkampf gegen die Truppen des preußischen Königs.
Walser war anstößig, aber nicht nur gegenüber der herrschenden Politik, sondern auch zusehends gegenüber dem linksintellektuellen Mainstream. Als der politisierende Literat 1979 für den Sammelband »Stichworte zur geistigen Situation der Zeit« einen Text lieferte, bezichtigte ihn Herausgeber Jürgen Habermas des Nationalismus und brach mit ihm.
Aber das hat er auch nur gesagt, weil ich im Kontext 79 schon notiert worden war, als ich mich zum ersten Mal öffentlich gegen die deutsche Teilung ausgesprochen habe, mit dem Vaterlandsleichnam auf dem Rücken. Da war ich natürlich schon jemand, wenn man gegen den etwas empfinden musste, und das musste er, dann hat man es halt nationalistisch genannt.
Walser redete unentwegt über das eigene Land und an seinen Freunden vorbei, jenen angeblichen Experten, die einen Sinneswandel oder eine intellektuelle Marktlücke auszumachen glaubten, welche der Großschriftsteller für sich zu nutzen versuche, sollte Frank Schirrmacher 1998 in seiner Laudatio auf den Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels entgegenhalten.
Ich meine, jenes befremdete Überraschttun, das damals von einer Wandlung, Wende, ja Wesensveränderung des Schriftstellers sprach, ohne Zweifel hat es Metamorphosen in Walsers Werk gegeben, Korrekturen, Ausstreichungen und Verbesserungen. Aber dieses nun gerade, die Frage nämlich, was es heißt, eine deutsche Geburtsurkunde zu besitzen, dies hat sich bei ihm nie geändert.
Selbst ein Jahr vor dem Mauerfall erschienen Walsers nationale Töne noch immer als Anachronismus.
Heute metaphert Brandt die deutsche Frage zur Schizophrenie herab, mit der wir der Welt nicht länger lästig fallen sollen. Und Bahr empfiehlt uns Verfassungspatriotismus. Das Wort riecht nach dem Abfindungslabor, aus dem es stammt.
Nach solchen Attacken gegen die Ikonen der geheiligten alten Ostentspannung nahm man ihn auf Seiten der Linken nur noch als Frontwechsler oder Renegaten wahr, zumal ihn alsbald die CSU in Wildbad Kreuth willkommen hieß. Auch Micha Brumlik zeigt wenig Verständnis.
Mir hat sich schlicht und ergreifend nicht erschlossen, warum jemand, dessen ganzes Dichten und Denken dem süddeutschen, dem südöstlichen Raum verhaftet gewesen ist, plötzlich so eine phantasmagorische Liebe zu Thüringen entwickelt. Da hatte man nun tatsächlich den Eindruck, dass er so eine Art dichtstellerisches Alleinstellungsmerkmal, würde man heute sagen, als deutscher Nationaldichter für sich gesucht hat.
Seine Sehnsucht nach Thüringen und Sachsen rief auch in der westdeutschen Schriftstellerzunft nur ungläubiges Staunen hervor. Jurek Becker antwortete ihm:
Seine Sehnsucht reicht ja nicht nur bis Thüringen und Magdeburg. Er gerät ja auch, wenn ihm Königsberg einfällt, in einen Geschichtswirbel, der ihn dreht und hinunterschlingt. Es wären allerhand Grenzkorrekturen in Europa nötig, um Martin Walser das Land seiner Kindheit wiederzubringen.
Doch der spektakuläre Höhepunkt im politischen Leben des Schriftstellers Martin Walser stand noch aus. 1998 wurde er zum Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels gekürt. Inmitten einer inzwischen als intakt geltenden Erinnerungskultur, voller hochemotionaler Diskurse und opulenter Mahnmale, stach den Wüterich von Wasserburg der Hafer. So nahm er seine Friedenspreisrede zum Anlass, um Krach zu schlagen.
Kein ernstzunehmender Mensch leugnet Auschwitz. Kein noch zurechnungsfähiger Mensch deutelt an der Grauenhaftigkeit von Auschwitz herum. Wenn mir aber jeden Tag in den Medien diese Vergangenheit vorgehalten wird, merke ich, dass sich in mir etwas gegen die Dauerpräsentation unserer Schande wehrt.
Es ist wirklich interessant, dass er hier von Schande spricht und nicht von Schuld. Der Begriff der Schande, wie er ihn hier verwendet, also setzt ein Kollektivsubjekt, nämlich Deutschland und das deutsche Volk voraus, mit dem er sich nun offensichtlich anders als Jahrzehnte vorher ganz stark identifiziert.
Kritiker hielten Walser hinterher eine elaborierte Stammtischrede vor, aus der Abteilung, was einmal gesagt werden muss, wo Feingeister in Deckung zu gehen pflegen.
Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Was durch Ritualisierung zustande kommt, ist von der Qualität des Lippengebets.
Ignaz Bubis, der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, der die stehenden Ovationen für Walser in der Frankfurter Paulskirche fassungslos miterleben musste, nannte den Preisträger hinterher einen Brandstifter und löste damit ein Riesenecho aus.
Laudator Frank Schirmacher organisierte daraufhin eine Kontroverse zwischen Walser und Bubis in den Räumen der FAZ. Dort ging es vor allem um das Thema Schlussstrich.
In meinen 1000 Briefen kommt nicht die Schlussstrich-Mentalität zu Wort, sondern die Befreiung, darüber so denken zu dürfen, wie man selber gerne denkt und sich nicht vorschreiben lassen müssen. Das ist mein Bild von dem Deutschen als einem auf Bewährung entlassenen Straftäter.
Sie wollten diesen Schlussstrich nicht, aber haben den Schlussstrich-Denkern die Argumente geliefert.
Entschuldigung,
ohne es zu wollen.
Das ist nun wirklich übel. Was Walser hier tut, ist die Wiederauflage einer nietzscheanischen Figur, die darin besteht, dass man jeden Einsatz für eine universalistische Moral zugleich als Ausdruck eines tief sitzenden Ressentiments bezeichnet.
Frank Schirmacher schilderte hinterher Walsers Hochmut beim Verlassen der Redaktion.
Denken Sie an mich, Herr Bubis, wenn Sie mit der deutschen Sprache auf gutem Fuße bleiben wollen.
Die Walser-Bubis-Debatte ging in die Geschichte ein. Doch Walser blieb weiter anstößig. 2002 löste er mit dem Roman »Tod eines Kritikers« eine erneute Kontroverse aus. Seine versteckte Romanattacke auf den unschwer als Marcel Reich-Ranitzky auszumachenden Kritiker galt vielen als unverhohlen antisemitisch.
Walser hatte dabei den deutschen Literaturpapst einerseits als Person und andererseits als Symbol einer unredlichen Kulturszene aufs Korn genommen. Frank Schirmacher kritisierte den Roman als ein Spiel mit antisemitischen Klischees und verweigerte den Vorabdruck im eigenen Blatt.
Mir war völlig klar, dass das der erste antisemitische Nachkriegsroman gewesen ist. Das hat man so bisher nicht gekannt. Und sogar, wenn man in Rechnung stellt, dass Martin Walser gekränkt war und sich geärgert hat über einen unnachgiebigen Kritiker, so wird man dennoch gerade von einem öffentlich wirksamen Schriftsteller, der seine Mittel sehr gut kennt, erwarten dürfen, dass er diesen Ressentiments nicht unmittelbar nachgibt.
Doch Walser ruderte zurück. Im Nachruf auf Frank Schirmacher 2014 gestand er,
dass er im Jahr 2002 Reich-Ranitzky mir vorzog, verstehe ich heute besser als damals.
Und als er im Gespräch mit Michel Friedmann im Februar 2015 gefragt wurde, ob er die Paulskirchenrede von 1998 heute nochmal so halten würde, antwortete Walser:
Ich habe dazu heute ein anderes Verhältnis.
Genauer gesagt, Martin Walser kehrte zu seinen kritischen Anfängen zurück ins Jahr 1964, als er Zuhörer beim Auschwitz-Prozess in Frankfurt war und den Essay »Unser Auschwitz« verfasste. 2015 erinnerte er sich in einem Studiogespräch:
Man hat aus den Tätern Bestien, Teufel, Henker gemacht. Und das waren Schergen, mit denen hast du und ich nichts zu tun. So bist du ganz sicher nicht. Also wärst du fein heraus, weil du bist nicht Boger und bist nicht Kaduk. Aber das stimmt eben nicht. Ich habe gespürt, wenn du zu einer Gesellschaft gehörst, die das nicht nur geschehen ließ, sondern die das veranstaltet hat. Also, wenn so etwas passiert ist, kannst du es nachher nicht dadurch wegbringen, dass du sagst, jetzt selektieren wir mal ein paar Täter, die bestrafen wir, die sperren wir ein und jetzt haben wir es bewältigt. Das ist halt nicht wahr.
2015 setzte er noch dem jiddischen Romancier Sholem Yankev Abramowitsch aus der Ukraine zusammen mit Susanne Klingenstein ein Denkmal. Und wiederentdeckte dabei das literarisch unterschätzte Jiddisch als eine deutsche Sprache, die ihm bei Abramowitsch ein kaum vergleichbares Leseglück bereitete.
So passte Martin Walser am Ende dann doch in keine Schablone. Ein Leben voller Widersprüche, gegen den Strich und selten im Mainstream, wie auch Micha Brumlik noch zu seinen Lebzeiten feststellen sollte.
Hinzu kommt, dass Martin Walser jemand ist, der für mich das verkörpert, was man als deutschen Eigensinn bezeichnen kann. Diesen Eigensinn hat er nicht nur, sondern er liebt ihn auch und stellt ihn dann gelegentlich auch immer wieder ostentativ heraus. Ob das, wie Richter und Radatz und andere sagen, jeweils dann gezeigt wird, wenn er sich in einer Schaffenskrise befindet, das vermag ich nicht zu beurteilen.
Das war der Hintergrund zum Tode von Martin Walser, ein Nachruf von Norbert Seitz. Redaktion Anne Reit.